Hi und herzlich willkommen zu The Bubbly Teas, dem Podcast von Currentation über Medien, Kultur und Politik. Mein Name ist Tüdien, ich bin freie Tanztheaterpädagogin, Aktivistin und Lärmstudentin und wohne in NRW. Ich bin eine asiatische Deutsche und Wirtdeutsche und spreche dementsprechend auch aus dieser Perspektive. Normalerweise hoste ich den Podcast mit Thea zusammen, aber sie fällt diesmal leider krankheitsbedingt aus. Thea und ich und unser ganzes Redaktionsteam wünschen dir viel Spaß beim Hören. In unserer heutigen Silvesterfolge haben wir auch zwei Gästinnen dabei, und zwar Jean und Sina. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
Also ich bin Sina, ich bin Teil von Currentation und bin da die Projektkoordinatorin von dem Megaprojekt und bin schon, glaube ich, so seit 2015 oder sowas Mitglied, war zwischendurch im Vorstand und bin jetzt mit im Projektteam.
Hallo, ich bin Jean, ich bin die Geschäftsführung im Projekt Mega und auch schon länger bei Currentation dabei, weil ich eines der Gründungsmitglieder bin. Ich freue mich sehr, hier zu sein und danke an Tui und Thea, dass sie diese Folge vorbereitet haben.
Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier bei dieser Folge dabei seid. Wir freuen uns sehr. Wie habt ihr denn die letzten 12 Monate erlebt, also auch in Bezug auf eure Currentation-Arbeit?
Es ist einfach super krass viel passiert. Also ich finde, dieses Jahr irgendwie, das hat auch so viele unterschiedliche Ups und Downs gehabt sozusagen. Das ging irgendwie alles aber auch so ineinander und irgendwie hat es auch geflowt. Also es war so ganz strange, finde ich. Und ich würde aber trotzdem sagen, so dass das Positive eigentlich überwiegt, weil selbst aus diesen ganzen komischen Sachen, die gelaufen sind, über die wir auch gleich nochmal sprechen werden, die ja eigentlich irgendwie auch emotional echt anstrengend sind und so, sind immer irgendwelche coolen Sachen entstanden. Also von daher würde ich sagen, turbulent, aber irgendwie auf dem richtigen Weg. So würde ich das betrachten. Ich weiß nicht, Jean, wie siehst du das denn?
Ich sehe das irgendwie ganz ähnlich. Ich könnte mich dem sozusagen komplett anschließen, auch wenn das jetzt, glaube ich, abstrakt ist. Wir gehen jetzt gleich nochmal darauf ein, was wir so ganz konkret gemacht haben. Ja, es ist wirklich super viel passiert in jeglicher Hinsicht und für mich war es trotz alledem ein sehr positives Jahr, wenn man das jetzt gleich einfach mal so vorwegnehmen kann.
Wie war es denn für dich, Tüdien?
Ja, aufregend irgendwie. Also ich bin ja erst seit März Currentation-Mitglied und habe euch über Twitter gefunden sozusagen oder kennengelernt. Also insgesamt total schön, weil ich euch alle kennengelernt habe und weil wir auch coole Projekte haben. Aber gleichzeitig auch irgendwie anstrengend. Also das erste Projekt, was ich ja mitgemacht habe bei Currentation, war ja das Medienkritikprojekt. Und da haben wir uns total intensiv mit anti-asiatischem Rassismus auseinandergesetzt, vor allem so im Corona-Kontext. Und das war schon viel. Also es ist immer noch sehr viel. Aber gerade so die ersten paar Monate mit dem Projekt, so ab März, da war es halt auch oft nicht leicht so abzuschalten. Aber auch in Bezug jetzt darauf, also ihr hattet ja im Februar schon eine Pressemitteilung mit den neuen deutschen MedienmacherInnen rausgegeben, die Rassismus Made in Media heißt. Könnt ihr kurz erklären, worum es da geht in der Pressemitteilung?
Also die Pressemitteilung ist bereits am 5. Februar rausgegangen. Wir haben dann gemeinsam mit den neuen deutschen MedienmacherInnen die rassistische Medienberichterstattung kritisiert und auch darauf aufmerksam gemacht, dass eine derartige Berichterstattung auch tatsächliche Auswirkungen hat auf asiatisch gelesene Menschen. Zu diesem Zeitpunkt war auch der Hashtag Ich bin kein Virus, glaube ich, relativ neu. Und wir haben uns dann auch in der Pressemitteilung darauf bezogen. Und darum war auch die Kooperation mit den neuen deutschen MedienmacherInnen auch sehr positiv. Also dass gerade JournalistInnen auch eine Verantwortung dafür haben, wie Berichterstattung erfolgt, wie das Framing erfolgt und wie bestimmt, wie sozusagen mit Worten und auch mit Bildern dann auch bestimmte Rassismen oder diskriminierende Verhaltensweisen befördert werden können, auch wenn die JournalistInnen das vielleicht nicht intendieren oder gar nicht bewusst sind, was da dann eigentlich passiert durch dieses mediale Framing. Also man kann sagen, dass diese Pressemitteilung auch der Startschuss war für das Medienkritikprojekt für uns.
Ja, vielleicht kann man ja noch mal ganz kurz was quasi zum Kontext von den neuen deutschen MedienmacherInnen sagen, für die Leute, die nicht kennen. Das ist ja auch ein Zusammenschluss von MedienmacherInnen, die selber Diskriminierungserfahrungen machen. Wir haben eine Person bei uns bei Currentation, die ist quasi so ein bisschen verlinkt, Sonju, die auch im Vorstand ist. Also damals ist es nämlich so gelaufen, dass wir die ganze Zeit schon, also wir hatten so ein paar Tage, in denen diese ganzen Artikel und vor allen Dingen dieser Spiegelartikel rausgekommen ist oder dieses Titelblatt und haben uns da schon die ganze Zeit überlegt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir können das nicht einfach so stehen lassen, so im Team, wir haben da irgendwie jeden Tag drüber gesprochen und dann irgendwann, also ich glaube, das ging wirklich innerhalb von so 3-4 Tagen, haben wir angefangen halt, da konkreter zu werden. Und ich glaube, dann kam das irgendwie über Sonjo, dass sie gefragt hat, ob wir was machen wollen, weil sie dann irgendwie bei den neuen deutschen MedienmacherInnen schon irgendwie mitgekriegt hat. Und ich glaube, dann hat sie das irgendwie so zusammengeführt. Und dann haben wir es zusammengeschrieben und dann ging das immer so hin und her. Also wir haben dann quasi jeweils von beiden Seiten an dieser Mitteilung mitgeschrieben. Und dann kam halt irgendwie so 2 Tage später dieses Endprodukt sozusagen heraus. Und ja, genau, also ich glaube, es hat auch nochmal eine andere Wirkung quasi, wenn es so auf der einen Seite natürlich von Leuten geschrieben wird, die so eine Selbstorganisation, so eine Community-Organisation sind und auf der anderen Seite halt aber auch nochmal halt eben auch Menschen aus dem journalistischen Bereich sind, die dazu dann halt eben, also die sich dann so zusammenschließen und das schreiben, finde ich, hatte dann auch einfach nochmal ein besonderes Gewicht so, ne? Wobei es halt am Ende nicht dazu unbedingt geführt, also ne, so das Bewusstsein in den unterschiedlichen Medienredaktionen hat sich nicht unbedingt viel geändert. Wir haben das ja dann angefangen zu sammeln mit euch, ne, diese Dokumentation zu machen. Da sieht man ja sehr deutlich, dass es einfach die ganze Zeit trotzdem noch weiterging. So. Und wir haben in dieser Pressemitteilung halt eben, wie Jean schon gesagt hat, darauf hingewiesen, dass natürlich irgendwie die Art und Weise, wie Menschen geframed werden und gerade wenn es halt so stigmatisierend läuft, dass das natürlich Auswirkungen darauf hat, wie Leute wahrgenommen werden und wie dann auch mit ihnen umgegangen wird. Und wir hatten dann aber auch tatsächlich nochmal darauf verwiesen, so macht es doch anders. Ihr könnt ja auch anders darüber berichten. Ihr könnt es auch anders framen. Es gibt diskriminierungssensible Glossare, an die ihr euch irgendwie, an denen ihr euch orientiert könnt und so. Und so sozusagen auch schon nochmal versucht, irgendwie so einen Alternativvorschlag zu machen oder so einen Handlungsvorschlag, wie es anders gehen kann, ne? Und dann würde ich sagen, so ja, die Leute, die es gehört haben, die sich dafür interessiert haben, die haben dann darauf vielleicht reagiert und alle anderen, bei denen ist es vielleicht gar nicht angekommen oder die wollten es halt auch nicht sehen, so, ne?
Ja, das sieht man ja ganz deutlich auf unserer Homepage, also auf der Seite Corona, Rassismus in den Medien. Von unserem Projekt, wo wir genau solche medialen Berichterstattungen sammeln und dokumentieren, die eben anti-asiatischen Rassismus befördern, reproduzieren, vor allem im Corona-Kontext. Und unsere Sammlung auf der Homepage ist ja noch nicht vollständig, also wir arbeiten ja weiterhin daran. Aber allein schon, was man da sieht, von Januar bis Mai, also was wir bisher auf die Homepage gebracht haben, es ist so eine große Masse, es ist wirklich eine große Sammlung, dass es dann auch einfach kaum besser geworden ist. Also vielleicht kann ich da noch auch nicht nur Magazine und Zeitungen im rechten Spektrum, von denen man das eben erwartet, was genauso problematisch ist. Aber der Spiegel ist ganz vorne mit dabei. Dann die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine, die Tagesschau, ZDF, das Erste. Also es ist von so vielen unterschiedlichen Medienredaktionen in Deutschland, auch in anderen Ländern. Aber wir beziehen uns in dem Medienkritikprojekt vor allem auf die Berichterstattung in Deutschland. Und von den Wirkungen her vom Projekt ist es auch so ähnlich wie zu der Wirkung, was ihr vorhin zur Pressemitteilung gesagt habt. Also nach außen hin, beziehungsweise in Bezug auf die Medienredaktion, die wir ja auch konkret ansprechen. Also wir haben auch angefangen, Beschwerden an die Redaktion und an den Presserat zu schreiben. Wir haben angefangen, darüber zu twittern über unseren Quarantation-Account. Es gab echt sehr wenige Reaktionen von den Redaktionen. Und wenn, dann gab es so Non-Apologies.
Ja, es ist ja manchmal, glaube ich, so ein bisschen enttäuschend, wenn man dann an dieser aktivistischen Front sozusagen unterwegs ist und dann auch so eine bestimmte Frustration und also es ist ja auch so Arbeit, die, also auch so eine emotionale Betroffenheit, die ihr dann irgendwie immer wieder sozusagen dann verarbeiten müsst. Aber auf der anderen Seite sehen wir dann vielleicht auch nochmal so, wie das dann in die Community reinwirkt, weil wir auch immer wieder Reaktionen bekommen. Also sehr positive Reaktionen, also Menschen, die halt dadurch empowered werden, die dann irgendwie sehen, oh Mann, das hat mich irgendwie auch total geärgert, als ich dann diese Berichterstattung gesehen habe. Das war super diskriminierend und rassistisch. Ich fühlte mich total betroffen. Und dann, also dann kam sofort so Gegenrede oder es wurde sofort darauf aufmerksam gemacht. Und das hat mich total bestärkt. Und Es gibt dann halt auch so einige Menschen, die dann sagen, ja, wir würden gerne im Verein irgendwie auch aktiv werden. So was können wir machen? Also vielleicht sind wir jetzt nicht auf Social Media so viel unterwegs, wir haben das aber gesehen. Und also ich glaube, das sind dann halt einfach so ganz positive Wirkungen, die man, glaube ich, ganz schnell aus den Augen verliert, wenn man die ganze Zeit sozusagen dann dabei ist, sich eigentlich eher mit den weißen Redaktionen herum zu ärgern. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass man ein bisschen darauf aufpassen muss, was dann mit einem selbst passiert. Also wenn man dann die ganze Zeit diese Arbeit leistet und ihr macht das ja auch alle ehrenamtlich. Also wie man sich da dann nochmal stärken kann oder ob man dann auch einfach ab und zu mal so eine Grenze setzt und sagt, okay, bis hier und nicht weiter. Also das sind halt auch alles so Sachen, die handelt ihr oder die handeln wir dann auch sozusagen aus. Aber ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen selbst schauen, dass man sich da nicht da so zu sehr verausgabt und auch ein bisschen Selfcare betreibt. Aber alles in allem ist das Projekt, das ja sehr organisch gewachsen ist. Also das ist halt für uns auch im Team immer wieder so, ja, wie soll ich sagen? Also wir waren da auch irgendwie so glücklich erstaunt drüber, dass sich das so gebildet hat, so aus ehrenamtlichen, aktiven Mitgliedern und Nichtmitgliedern heraus. Also die Arbeit ist super wichtig auch für Coreorientation. Das muss man halt auch einfach jetzt nochmal so festhalten.
Ja, und vor allen Dingen ist sie halt auch super erleichternd gewesen für uns, weil ich glaube, wir haben am Anfang, ich meine, das muss man auch nochmal vielleicht dazu sagen, das wissen bestimmt auch nicht alle, wir sind ja im Büroteam nur 3 Leute und wir haben noch nicht mal also 3 volle Stellen, sondern wir teilen uns die und wir sind ja eigentlich eingestellt für dieses Megaprojekt, was dieses Jahr angefangen hat und hatten dann halt aber mit diesem Auftreten von diesen ganzen stigmatisierenden Medienberichten und den Übergriffen, die dann ja auch angefangen haben und die ja auch dokumentiert worden sind, so von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und so, also das ist ja auch alles nicht ausgedacht, sondern hat ja reale Konsequenzen gehabt. Und wir hatten dann schon so das Gefühl, okay, wir müssen jetzt was machen, aber eigentlich haben wir noch dieses Projekt, so, dann ist auch noch Corona, so, ist irgendwie Lockdown, wie machen wir das jetzt, so, ne, und dann war es auch total cool zu sehen. Ich meine, es ist ja auch deswegen entstanden, dieses Medienkritikprojekt, weil wir auf Social Media, also auf Facebook vor allen Dingen auch und dann halt eben auch auf den anderen Kanälen mitgekriegt haben, dass es immer mehr Leute gab aus der Community, die angefangen haben, das anzuprangern, ne? Und die sich darüber aufgeregt haben, die von ihren Erfahrungen berichtet haben und dann quasi so sich daraus eine Gruppe gebildet hat an Menschen, die gemeinsam jetzt irgendwie aktiv geworden sind. So. Und dieses Bedürfnis auch, sich zu wehren, war einfach total krass zu sehen. Und ich meine, so ist es ja entstanden. So haben wir uns kennengelernt. Und so sind dann auch die anderen Leute mit dazugekommen aus dem Medienkritik-Team. Und da würde ich schon sagen, hat es auf jeden Fall, das hatte so eine Energie, die irgendwie aufgenommen worden ist und die in was Positives umgewandelt worden ist. Und dann ist natürlich trotzdem immer noch total die, ja, das ist einfach keine schöne Arbeit, sich mit der Diskriminierung zu beschäftigen, die man selber halt irgendwie jeden Tag erfährt. Also ich finde, das ist auch irgendwie völlig logisch, dass das total, also ich bin immer noch wütend, wenn ich darüber nachdenke, weil ich mir dann auch so denke, so, also es ging ja dann auch die ganze Zeit so weiter. Also diese Pressemitteilung, wie Dian schon sagte, die hatte dann irgendwie den Effekt, dass plötzlich Leute auf uns zugekommen sind aus JournalistInnen, die auf uns zugekommen sind und plötzlich gefragt haben, so, oh, was ist denn da los mit diesem anti-asiatischen Rassismus? Und könnt ihr mal ein bisschen was dazu erzählen? Könnt ihr mal von euren persönlichen Erfahrungen erzählen und bla. Und ich war so richtig genervt, weil ich mir irgendwann dachte, so, Leute, ihr seid diejenigen, die dieses Bild immer wieder reproduzieren. Jetzt kommt hier an und wollt auch noch irgendwelche, genau, so Betroffenheitsporno. Und also, und dann habe ich mir halt auch gedacht, wir machen jetzt diese Sammlung an diesen Medienberichten, diese Dokumentation, um euch mal zu zeigen, so, das ist das, was ihr mit verursacht durch diese ganzen Bilder, die überhaupt nichts von asiatisch gelesenen Personen, die ihr benutzt für eure Artikel, die überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun haben, so, ne? Oder Stereotype, die immer wieder auch so mit asiatischen Essgewohnheiten irgendwie so verknüpft worden sind. Also so einfach so, das ging ja wirklich auch von Bildern bis hin zu richtig krassen, diskriminierenden, rassistischen, kolonialrassistischen Bildern, so, die da aufgegriffen worden sind. Und das einfach mal sozusagen zu sammeln, um auch nochmal so einen Spiegel hochzuhalten, zu sagen, so zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2020 ist das und das passiert und wir werden das nicht vergessen, wir haben das aufgeschrieben, wir sammeln das und wir werden das auch immer wieder rausholen, wenn ihr anfangt, wieder irgendwie anzukommen damit, so, ne? Also das ist quasi, und deswegen finde ich das total super wichtige Arbeit, die ihr da auch vor allen Dingen gemacht habt. So.
Und auch immer noch macht.
Ihr habt quasi Geschichte festgehalten.
Man muss auch irgendwie dazu sagen, ich meine, wir haben ja dann die Idee dieser Dokumentation, ich meine, wir sind nicht die Einzigen, die das dokumentieren. Es gibt, wir haben uns da auch von der Bell Tower News Site inspirieren lassen, die Betroffenenberichte dokumentiert haben. Und das fanden wir super stark auch, dass das irgendwie einfach mal so sichtbar ist. Aber die Medienberichte haben uns dann halt dort gefehlt und das sozusagen so komplementär zu machen, also sozusagen auch darauf zu verweisen, was andere machen und dann halt zum Beispiel auch nochmal zu sehen, was die Ich bin kein Virus-Plattform auch leistet, macht dann halt aber auch nochmal sichtbar, dass es natürlich auch dann so eine Gegenbewegung gibt und die sich dann halt auch verstärkt. Die Wirkungen, die das dann halt hat, teilweise kommen wir E-Mails dann aus Universitätsforschungsgruppen, die dann sagen, wir würden dann halt gerne auf diese Daten zugreifen oder die uns dann halt darauf ansprechen und fragen, ob man dann irgendwie welche anderen Ressourcen dann zu diesem Themenbereich hat und so. Das ist irgendwie schon echt erstaunlich. Also man sieht halt auch einfach, was für Lücken es dann halt auch vielleicht gibt. Die meisten Organisationen haben auch einfach keine Kapazitäten. Wir sehen das ja auch selbst bei uns. Also wie schnell kann man auf bestimmte Ereignisse reagieren, die aber ganz, also ganz extreme Auswirkungen dann halt auch auf uns selbst persönlich, aber dann halt auch auf den Communities, in denen wir uns halt irgendwie auch bewegen und auch auf den persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis haben. Also wie schnell kann man darauf reagieren und wie nachhaltig kann man Dinge machen? Das sind halt so Fragen, die wir uns ja auch immer wieder stellen und woran wir auch immer wieder arbeiten.
Wir haben uns im Medienkritik-Team auch darüber ausgetauscht, wie wir jetzt weitermachen können. Also weil diese Arbeit total emotional anstrengend ist, weil wir andauernd diese Bilder sehen oder sehen müssen, wir das aber gleichzeitig nicht so stehen lassen wollen irgendwie. Und ich glaube, deswegen haben wir uns ja nach und nach irgendwie bei Quarantation gemeldet oder wir haben dann noch andere Leute gefragt. Thea kam ja noch mit ins Team, die hat Quarantation über Twitter kennengelernt. Linda kam auch noch mit ins Team, sie hat Quarantation über Instagram gefunden. Dann habe ich noch Victoria gefragt. Später kam noch Sandy dazu, weil wir irgendwie den Drang hatten, was zu machen und das nicht einfach nur aushalten wollten. Und wir sehen aber auch, dass wir nicht viel Reaktion von den Medienredaktionen bekommen, also im Sinne von ein offizielles Statement und mit der Änderung des Bildes, das kam jetzt nur ein paar Male vor, aber also das reicht ja nicht.
Ja, es gab keine Auseinandersetzung so richtig, ne? Also irgendwie auch ins Gespräch gehen und darüber vielleicht sich mal austauschen oder so, es hat ja alles nicht stattgefunden. Es war ja eher so ein, okay, es gibt jetzt Kritik und entweder wird die ignoriert oder die wird halt zum Teil ja auch irgendwie dann so komplett platt gemacht. Also es gab es ja auch so total defensives Verhalten und komplette Uneinsicht so. Und natürlich ist das für euch und für all diejenigen, die jetzt da irgendwie ihre Energie und Zeit reinstecken und halt vor allen Dingen auch emotionale Energie als Betroffene, ist das total frustrierend so. Und das ist tatsächlich die Frage so, wie muss man das denn so weitermachen? Also ich glaube, eine Zeit lang ist das dann schon auch gut. Aber ich glaube, man muss halt wirklich auch, also sich dann irgendwann auch selber schützen, ne? Also sowohl die eigene Zeit einteilen, also wofür willst du deine Zeit einteilen? Willst du die einteilen oder willst du das priorisieren, was sozusagen dich irgendwie super krass viel Energie kostet oder willst du vielleicht auch mal was Schönes machen? So. Genau, also weil du das eben gefragt hast, wie ihr weitermachen könnt. Also was ich wichtig finde, ist einfach, wie du schon sagtest, es nicht einfach irgendwie hinzunehmen und stehen zu lassen. Und es geht ja auch noch weiter. Also ich habe letztens auch schon wieder so irgendwie so ein Titelblatt gesehen vom Freitag. Sofort, wenn du dir das anguckst, weißt du eigentlich, was damit gemeint ist. Aber es ist irgendwie so nicht ausgesprochen, dass du es nicht richtig ankreiden kannst. Aber ich glaube, es ist weiterhin wichtig, das alles irgendwie zu sammeln. Und vielleicht aber sich eben diesen darauf reagieren müssen und irgendwie so in Konfrontation gehen mit den Leuten, die sozusagen das produzieren, dass man da gucken muss, so was mache ich und was nicht und da vielleicht lieber auf sich selber zu hören und darauf zu achten, wo man gerade steht mit seinem Energielevel und mit seinen emotionalen Kapazitäten, so choose your battle mäßig und dann vielleicht auch einfach zu sagen, so nee, das hat jetzt meine Aufmerksamkeit nicht verdient und wir halten das weiter fest und im Zweifel können wir darauf verweisen, aber wir können halt eben auch noch andere Geschichten erzählen. So, das ist ja das, was sozusagen die ganze Zeit gar nicht passiert, ne? Also wir sind ja sozusagen, und auch ihr seid so abgelenkt davon, darauf zu reagieren, dass das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich irgendwie die unterschiedlichen Lebensrealitäten sichtbar machen von asiatisch-deutschen Menschen, dass das sozusagen voll in den Hintergrund rückt, so, ne?
Ja, ich erinnere mich noch, als wir wöchentliche Meetings hatten, also digitale Videocalls im Medienkritikprojekt. Und dann hatte Thea die Idee, ein digitales Asian German Festival im Sommer zu machen. Und da sind wir, ich weiß das noch ganz genau, wir sind so voll aufgeblüht irgendwie. Und wir wussten, das ist jetzt doppelt Arbeit für uns, weil wir haben noch das Medienkritikprojekt und so weiter und ja auch noch das, was wir sonst noch außerhalb von Currentation machen. Wir hatten die Idee nur 4 Wochen vorher. Also wir haben gesagt, okay, wir haben nur in diesem Zeitraum Zeit und wir versuchen das jetzt einfach. Also wir organisieren einfach ein Festival, was ein ganzes Wochenende lang geht, Samstag von früh morgens ab 9 Uhr morgens bis Sonntagabend. Und wir schreiben einfach verschiedene asiatische Deutsche an oder alle, die sich damit identifizieren oder sich angesprochen fühlen, ob die was beitragen können, ob die daran irgendwie teilnehmen können, um das für alle mal zu zeigen. Und das war irgendwie voll die coole Orga-Phase. Also das war auch so ein ganz anderes Arbeiten, weil das total empowernd war und weil das auch zum Netzwerken total schön war. So viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, die auch teilweise live zu interviewen während des Festivals, die ganzen Geschichten und Perspektiven und Themen von denen kennenzulernen. Also wir hatten ein ganzes Musical einfach. Also Hyunshin hat einfach uns für das ganze Wochenende kostenlos ihr Musical zur Verfügung gestellt. Dann hatten wir Sparten aus kreatives Schreiben, bildende Künste, Film, Poetry, Wissenschaft und auch viele unterschiedliche Perspektiven aus dem Aktivismus, aus Klimaschutz. Queere Perspektiven hatten wir dabei. Rassismus war auch eines der Themen. Das war echt richtig schön. Das war so voll der Marathonlauf irgendwie, weil alles so kurzfristig war. Und auch diese ganze Technik. Also wir haben ja dann Live-Interviews gegeben und die bei YouTube übertragen live und gleichzeitig alle Beiträge auf YouTube gehabt und auf unserer Homepage und auf Instagram und haben noch live getwittert. Also das war schon sehr, sehr viel mit einem Team aus 5 Personen im Kernteam sozusagen plus mit euch aus dem Büro noch und mit Sarah vom Beirat.
Ja, und das muss man ja auch wirklich sagen, ihr habt es halt, ich meine, ihr seid irgendwie, ich glaube, alle noch im Studium, ne? Oder arbeiten halt, aber genau, also das ist ja quasi was, was ihr in eurer Freizeit noch gemacht habt, ne? Und auch da wieder im Kontext von einer Pandemie, also das darf man halt irgendwie auch nie vergessen, ne? Also das hat dann natürlich irgendwie, also es ist halt cool, dass es dann irgendwie alles digital stattfinden konnte, ne? Dass es halt irgendwie auch dieses Format gab und es halt irgendwie dann vielleicht auch noch mal mehr Leute erreicht hat, als es erreicht hätte, wenn es jetzt irgendwie in Präsenz stattgefunden hätte. Ich meine, dann wäre der Aufwand wahrscheinlich auch noch mal krasser gewesen mit Räume suchen und sowas alles. Aber ich meine, in 4 Wochen sowas aus dem Bund zu stampfen, das ist schon echt super krass. Also da habt ihr echt was richtig, richtig Tolles in richtig kurzer Zeit auf die Beine gestellt. Und man hat es auch total gemerkt, dass so dieses ganze Community-Feeling im Team und vielleicht auch die ganze Vorarbeit, die ihr da vorher gemacht habt, ne, dieses Emotionale, was ihr dann irgendwie dann doch auch miteinander geteilt habt und so, dass da voll die krasse Vertrauensbasis auch war, mit der ihr da irgendwie unterwegs wart. Das war voll schön anzusehen und ich glaube auch, uns hat das auf jeden Fall ja, voll. Und es hat uns auch so einen Energieschub gegeben. Also ich glaube, das war für alle wichtig, dass das mal kommt nach dieser Zeit, in der es eigentlich die ganze Zeit eben nur diese negativen Gegenbilder gegeben hat vorher so, ne?
Also ich finde es auch total interessant, wie also einerseits dann die Pandemie einen ein Format zwingt, wo man sich dann tatsächlich gar nicht persönlich treffen kann. Also auch das Medienkritikteam selbst hat sich ja dann teilweise auch noch gar nicht so an einem Ort mal zusammenfinden können. Das ist dann doch auch immer wieder etwas, was ich dann auch vergesse, ne, dass ihr euch teilweise auch vorher gar nicht kanntet und auch vielleicht auch immer noch nicht persönlich getroffen habt. Und auf der anderen Seite finde ich das aber so super, dass alle Inhalte auch oder also so gut wie alle Inhalte immer noch abrufbar sind. Also es hat halt so eine gewisse Nachhaltigkeit, die man dann vielleicht bei so einer Präsenzveranstaltung gar nicht so mitgedacht hätte. Also es gibt halt so einige Vorteile, die ich jetzt irgendwie so sehe und also die ich jetzt mittlerweile auch super wertvoll finde.
Ja, alle Beiträge kann man immer noch über unseren YouTube-Kanal schauen, über Currentation. Die Live-Interviews kann man sich immer noch anschauen, sowie die weiteren Beiträge. Wir haben auch die Live-Interviews auf unserem Podcast, also als Podcast-Folgen hochgeladen und die Beiträge, die wir auf unserem Currentation Instagram-Account während des Festivals hochgeladen haben, die können wir weiterhin auch noch abrufen und uns anschauen. Genauso wie der eine Brief als Beitrag für das Festival auf unserer Homepage, das ist auch noch abrufbar. Was mit dem Asian German Festival auch noch entstanden ist, ist ja unser Podcast, also das, was ihr jetzt hier gerade hört. Und zwar hatten wir unseren Release bei der Eröffnung des Asian German Festivals und das war auch irgendwie eine total kurzfristige Aktion, aber die Folge ist auch total schön geworden. Also wir reden da über Community und Care unter anderem und wir hatten da auch Gästinnen dabei und zwar Sunju, unsere Vorstandsvorsitzende, Sarah, unser Beiratsmitglied und Jian, die heute ja auch dabei ist. Da reden wir auch kurz über das Festival, aber auch über unsere Arbeit ein bisschen und über Community. Was wir bei Currentation ja auch noch machen oder was ihr ja schon erwähnt habt vorhin, ist, dass ihr im Teamprojekt Mega seid. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, was Mega überhaupt ist?
Ja, sehr gerne machen wir das, weil es passt auch ziemlich gut zu dem, was jetzt sozusagen, worüber wir gerade gesprochen haben. Also MEGA steht für Media and Empowerment for German Asians, also Medien und Empowerment für deutsche Asiaten oder asiatisch-deutsche Menschen. Und wie der Name schon sagt, ist die Zielgruppe, sind halt Menschen, die sich als asiatisch-deutsch identifizieren. Und wir benutzen diesen Begriff ja, können wir glaube ich auch später nochmal so ein bisschen drüber sprechen, als so eine etwas weiter gefasstere Klammer. Asiatisch-Deutsch ist für uns sozusagen offen für diejenigen, die sich damit identifizieren und ist jetzt nicht ausgerichtet auf nur Menschen, die sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft als asiatisch gelesen werden. Und das sind ja vorrangig so vor allen Dingen ostasiatisch und südostasiatisch gelesene Menschen. Wir richten uns da eine Zielgruppe, die vor allen Dingen so zwischen 17 und 27 grob sich bewegt, also junge Erwachsene. Und die Idee dahinter ist einfach, jungen asiatisch-deutschen Menschen Werkzeuge und Wissen an die Hand zu geben, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen und sichtbar zu machen. Also ich finde, alles, was dieses Jahr passiert ist, zeigt sehr deutlich, warum es wichtig ist, dass wir das machen. Es bestehen einfach immer noch Bilder über asiatische Menschen, Ideen, sozusagen, die und so Verhaltenszuschreibungen, die erstens total einseitig sind, ganz häufig, so ein bisschen so wie diese Danger of a Single Story Geschichte, wo bestimmte Sachen rausgepickt werden, die dann sozusagen so über alle Menschen drüber gelegt werden und das für uns halt völlig nicht dem entspricht, was wir in unserem Umfeld so erleben. Also diese ganze Vielfältigkeit an asiatisch-deutschen Identitäten, die Frage, was das bedeutet, überhaupt in einer weißen Mehrheitsgesellschaft asiatisch zu sein, mit seinen Migrationsbiografien und so weiter und so fort. Das wird überhaupt nicht abgebildet in unserer Gesellschaft, wie wir finden, oder in halt eben den, ja, in den Bereichen, in dem halt so Bilder produziert werden, also sowohl Geschichte, Forschung und halt eben auch Medien oder auch Kultur und Politik, also so die Frage von, wer ist da eigentlich repräsentiert? Wenn wir uns das genau angucken, dann sehen wir auch da so, wo sind die asiatischen Menschen? Die sind auf jeden Fall nicht in der Zahl vorhanden, in der sie in der Gesellschaft vertreten sind. So, das sind halt so die Gründe, weshalb wir, und das ist, glaube ich, eine Idee, die Currentation einfach schon von Anfang an beschäftigt, einfach wir es wichtig finden, zu zeigen, wer wir sind und unseren Geschichten halt eben auch irgendwie nochmal so eine individuelle Note zu geben, weil ansonsten passiert nämlich das, was vorher dieses Jahr passiert ist. Es gibt diese super vereinheitlichenden Bilder, die uns auch irgendwie entmenschlichen, die uns irgendwie als Massen sozusagen darstellen. Und dann ist es natürlich auch irgendwie so ein Nährboden für, wenn dann halt irgendwie mal so Krisensituationen sind, dann irgendwie quasi diese gesichtslosen Massen sozusagen verantwortlich zu machen für sowas wie ein Coronavirus oder so. Genau, also wir wollen halt einfach auch Menschen ermutigen zu sagen, wir wollen selber auch mehr über uns wissen, weil es halt auch wirklich noch sehr, sehr wenig Wissen gibt. Das merken wir auch, dass da noch total viel fehlt. Also sowohl irgendwie in dem, was sozusagen in der Schule unterrichtet wird oder was auch in der Uni sozusagen Forschungs Gegenstand ist, so, also da sind halt auch diese ganzen Migrationsgeschichten total wenig repräsentiert. Genau, also dieser ganze Bogen quasi so, ne? Alles, was uns betrifft in unserem Leben, einfach auch mal aufbereiten, sichtbar machen, damit nach außen gehen, zeigen, wir sind halt, leben in einer postmigrantischen Gesellschaft in Deutschland. Wir sind auch hier, wir machen auch unseren, also wir sind auch laut, wir zeigen uns, wir halten auch gegen bestimmte Bilder dagegen und ja, wir wollen auch schon zu unserem gesellschaftlichen Wandel irgendwie damit beitragen. Und ich glaube, es ist total wichtig, gerade in so Zeiten wie jetzt, wenn vor allen Dingen so negative Bilder irgendwie kursieren und Menschen halt auch so negative Erfahrungen machen müssen, wie in diesem Jahr, ist es halt total wichtig, diesen empowernden Aspekt irgendwie zu haben, zu wissen, es gibt eine Community, ich bin nicht alleine hier mit meinen Erfahrungen, ich tausche mich mit Leuten aus, wir können darüber sprechen. Es gibt total wenig Räume, in denen Menschen halt irgendwie überhaupt sich dazu austauschen können. Geradezu auch so Themen wie anti-asiatischen Rassismus oder Rassismus gegen südost- und ostasiatisch gelesene Menschen ist so voll das Nischenthema und es ist auch total unbekannt immer noch.
Besonders im Bereich Medien und Kultur wollen wir Angebote machen, also auch gemeinsam mit auch mit anderen Organisationen. Wir sind ja immer sehr daran interessiert zu kooperieren und uns da halt auch auszutauschen und dann Maßnahmen zu entwickeln, um eben diese ganzen Punkte, die Sina auch aufgelistet hat, also Kompetenzen, wie erwirbt man bestimmte Kompetenzen, so Skills, also wie kann man seine eigenen Geschichten entdecken, welche Geschichten will man entdecken, wie setzt man sich dann damit auseinander und wie kann man das dann so verarbeiten, dass man sie dann halt auch mehr Menschen zugänglich macht, in welchen Formen. Das sind halt so Sachen, die wir in diesem Projekt mega ausprobieren wollen.
Genau, und vielleicht nochmal ganz konkret so mit Workshops zu, wie macht man Podcasts, Filmworkshops, Schreibwerkstätten, ne? Und dann auf der anderen Seite haben wir halt eben auch so mehr so inhaltliche Seminare, wo es dann wo es dann so um Themen geht, wie was ist anti-asiatischer Rassismus oder intergenerationeller Austausch oder so.
Es ist auch irgendwie eine Art Weiterbildungsmaßnahme für uns selbst. Also wir lernen halt mit jeder Maßnahme natürlich auch selbst dazu. Und das ist, glaube ich, auch so ein Anspruch, den wir auch an uns haben. Versuchen wir auch so eher intersektional vorzugehen und dabei auch die ganze Zeit selbst zu fragen, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich, wenn wir diesen Anspruch haben? Und in welcher Art und Weise kann man das irgendwie ausfüllen? Aber eben sozusagen, wir wollen antirassistische Arbeit machen. Wir beschäftigen uns halt aber auch dann vielleicht mit Gender-Themen oder auch halt mit Klassismus und so weiter. Und da sind dann halt einige in einigen Themen mehr bewandert als in anderen. Und da gibt's dann halt auch natürlich ständig diesen Austausch und das Lernen. Und das gleichzeitig dann halt aber auch mit den ReferentInnen dann zum Beispiel dann irgendwie zu entwickeln. Das ist halt so etwas, was wir uns wünschen. Also ich glaube, für uns ist Mega auch einfach eine ganz große Chance. Also das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also dieser Sprung von der ehrenamtlichen Arbeit, man Projekte einfach durch kleinere oder auch größere Projektförderungen dann für einen kurzfristigen Zeitraum dann umsetzen kann, meistens aber dann auch nicht honoriert wird, dann in eine hauptamtliche Tätigkeit, wo man ein bisschen Zeit hat, auch Sachen zu entwickeln. Also wir haben jetzt eine Rahmenförderung von 5 Jahren. Wir werden sehen, wie sich das dann so entwickelt. Und hoffen dann natürlich auch, dass wir Orientation bis dahin noch weiter professionalisieren und auch weiter institutionalisieren können. Ja, also das ist halt alles super spannend und das ist halt auch alles dieses Jahr sozusagen ins Rollen gekommen. Also neben den Sachen, die wir gemacht haben, neben der Beschäftigung mit, was passiert jetzt eigentlich in der Pandemie, sowohl auf privater, persönlicher Ebene, als auch wie organisieren wir jetzt eigentlich unser Büro, wenn wir uns nicht treffen können? Wenn Leute im Homeoffice sind, was bedeutet das eigentlich für unsere Seminare? Was bedeutet das für Präsenzveranstaltungen, die wir machen wollten? Also es ist ja eine Frage, die halt eigentlich alle möglichen Menschen und Organisationen und natürlich auch Unternehmen betrifft, aber uns im Kleinen natürlich auch. Und es ist halt schon sehr schade, dass wir zum Beispiel keine Jourfix machen. Unter Jourfix verstehen wir halt unsere Stammtische oder so Sommerfeste, die wir sonst machen würden. Wir hätten halt sonst so eine Jahresabschlussfeier gemacht. Das sind halt alles Möglichkeiten, wo man mal die anderen Menschen treffen kann. Auch so Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die ganzen Mitglieder natürlich, die vielleicht gekommen sind. Euch, also Tui, dich habe ich jetzt wirklich eigentlich eher so zufällig auch mal persönlich treffen dürfen. Aber es war eigentlich auch nicht selbstverständlich. Und die anderen habe ich noch gar nicht getroffen.
Ja, wegen der Pandemie mussten wir ganz viele Projekte auf online umstellen. Und im Rahmen vom Megaprojekt hattet ihr ja diesen Monat im Dezember noch ein Online-Seminar zu anti-asiatischem Rassismus. Dieses Seminar hat sich an alle Menschen gerichtet, die sich als asiatisch-deutsch und oder BIPOC mit Bezügen zu Asien identifizieren oder sich davon angesprochen fühlen. Wie war denn dieses Online-Seminar für euch?
Das fand ich irgendwie auch sehr schön zu sehen, dass die Teilnehmenden so aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands sich zugeschaltet haben. Und dann halt auch immer wieder dann so mitzubekommen, so ja, es gibt zu wenig Spaces. Also halt dieser Wunsch nach mehr Spaces, nach mehr so safer Spaces. Also gerade selbst wenn so BIPOC-Spaces da sind, dann halt auch gerade so dieses Asian oder asiatisch-deutsch oder je nachdem, wie sie dann das sozusagen auch sich selbst bezeichnen. Also nach dieser Art von Spaces, das war schon, das wird immer wieder ganz, ganz deutlich. Also ich finde es auch super wertvoll, weil ich dann so denke, ja, unsere Arbeit wird schon, ist auch wichtig. Oder wie fandest du das, Dina?
Ja, würde ich voll zustimmen. Also das ist, glaube ich, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass einfach viel zu wenig Räume existieren, in denen sich ausgetauscht werden kann. Also natürlich erfordert das auch immer irgendwie so Organisation und es ist total aufwendig, vor allen Dingen, wenn man das dann irgendwie in Präsenz macht. Und deswegen, glaube ich, ist es genau das, was wir als Corientation irgendwie halt anbieten können, ne? So bestimmte Räume einfach aufzumachen und anzubieten. Und dann ist es ja manchmal sogar so, dass die Leute das einfach selber füllen. Also eigentlich müssen wir manchmal gar nichts anderes machen, als einfach nur den Raum irgendwie bieten. Und vielleicht eine Person, die den Raum so ein bisschen mit organisiert und strukturiert, so wie Tui das ja auch gemacht hat, in Werdau mit dem Tanztheater Empowerment Workshop so. Du hast ja auch die Leute, die deine TeilnehmerInnen da eigentlich voll sich selber ausleben lassen, so, ne? Also das ist so ein konkretes Beispiel für das, was wir sozusagen mit Mega uns überlegt haben auch.
Ja, und ich finde es voll cool, dass ihr mit dem Projekt Mega auch bundesländerweit arbeitet. Also das war ja in Sachsen und ihr hattet noch eine weitere Veranstaltung in Sachsen, ein Vernetzungs- und Empowerment-Treffen. Aber es ist ja also nicht nur dieses Jahr, dass wir vieles auf digital verschieben mussten und dadurch ja ganz viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Regionen und Ecken von Deutschland erreicht haben. Aber das ist ja auch euer Ziel mit Mega, also dass ihr dann auch als Präsenzveranstaltung in verschiedene Bundesländer reingeht und dort Workshops anbietet.
Genau. Das ist auch, was wir vorher so ein bisschen, also was auch an uns herangetragen wurde. Wir haben ja unsere Arbeit vorrangig in Berlin gemacht vorher. Es lag auch nah, wir sind in Berlin, das war ehrenamtlich, was wir gemacht haben. So, da passiert dann auch nicht so viel im Sinne von, wir gehen jetzt mal nach außen und kümmern uns da um Räume und so weiter und so fort. Wir hatten halt einen Workshop in Hannover mal gegeben, bei einer Konferenz, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert worden ist. Und da wurde uns auch schon gesagt, so ist total cool, was ihr macht, aber könnt ihr nicht mal irgendwie aus Berlin rauskommen? Wir können nicht immer alle nach Berlin fahren und so. Und es stimmt natürlich. Also ich selber komme aus Niedersachsen, vom Land. Da war nichts, hätte, glaube ich, irgendwie schon krass mein Leben auch beeinflusst, wenn ich so eine Möglichkeit gehabt hätte, wie jetzt irgendwie mit Mega. Es ist halt eine Idee, das auch mal so zu dezentralisieren und halt irgendwie auch mal dahin zu gehen. Und wir werden immer noch in den größeren Städten sein. Aber dann zu versuchen, einfach vielleicht auch da unsere Netzwerke auszubauen, so dass das sich immer mehr verzweigt und vielleicht auch immer mehr Leute dann davon mitkriegen und irgendwie daran teilnehmen können.
Also eine andere Veranstaltung, die wir auch online gemacht haben, wo es auch ganz stark einerseits so um Vernetzung ging, aber andererseits auch so um Cross-Community-Austausch, aber auch sozusagen dann darum, also aus so deutsch-asiatischen oder so einer Asian-Perspektive dann von der schwarzen Community zu lernen. Es war eine Veranstaltung, die hieß In the Name of und es ging halt um Selbstbezeichnung. Das wurde so als Online-Diskussionspanel durchgeführt. Und wir hatten dort das Thema, dass die Bezeichnung von asiatischen oder asiatisch-diasporischen oder so asiatisch-deutschen Menschen, also dass das natürlich nicht fixiert ist und dass das natürlich jetzt auch nicht fixiert werden muss und vielleicht auch gar nicht fixiert werden kann, aber dass wir uns einfach nochmal über dieses Thema der Selbstbezeichnungen auseinandersetzen wollten und dann vielleicht auch nochmal schauen wollten, wie ist das in der schwarzen Community, die hatten ja dann auch diese ganzen Diskurse und überhaupt irgendwie diese ganzen Kämpfe auch schon früher als wir und sind da vielleicht auch nochmal so ein bisschen weiter, also auch in ihren Organisationsstrukturen. nochmal ganz anders aufgestellt. Das war ganz spannend. Das hatten wir im Juni durchgeführt und für Orientation saß halt Sonju als Vorstandsvorsitzende drauf und wir hatten dann noch von Ioto, die Saraya Gomez. Noah H. war dann auch da auf dem Panel. Da war sie noch an der TU Dresden. Mittlerweile ist sie ja bei Dezim. Und noch Sabura Nagspan, die als vom Kollektiv Berlin Muslim Feminist drauf saß. Und es wurde dann von Ferda Attermann moderiert. Also es ist schon irgendwie so, dass das Panel, glaube ich, so ganz interessante Perspektiven, also unterschiedliche Perspektiven mitgebracht hat. Und was ich halt super spannend fand, war, abgesehen halt von diesem Inhalt, war, dass es dann auch noch so aus dem teilnehmenden Kreis eine Vertreterin von ADEFRA gab, die heißt Abena Adumako. Also sie hat die Diskussion auch nochmal mit ihren Beiträgen erweitert und halt auch nochmal sozusagen aus einer Perspektive, die halt einfach sozusagen diese erste Generation von so schwarzen Deutschen, also sie hat ja dann auch zum Beispiel diesen Begriff schwarze Deutsche dann damals so, die haben das ja dann damals für sich geclaimed. Ioto zum Beispiel benutzt diesen Begriff nicht mehr so dezidiert in ihrer Selbstbeschreibung. Sie benutzen halt mehrere nebeneinander bestehende Begriffe. Und das fand ich zum Beispiel super spannend. Also auch so für unsere Communities. Also auch zu sehen, es kann sich dann halt auch wie alles so weiterentwickeln. Es ist irgendwie alles natürlich so im Fluss und dynamisch.
Nochmal ganz kurz, um das vielleicht besser zu verstehen. Ioto ist ein Empowerment-Projekt für schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen in Berlin. Und vielleicht auch nochmal gut zu wissen, Ferda Attermann von den NDO. NDO steht für Neue Deutsche Organisation.
Also was ich hier nochmal teilen wollte, ist, dass wir die Zusammenfassung der Online-Diskussion dann in der nächsten Zeit dann auch veröffentlichen werden auf unserer Webseite. Ihr werdet das dann auch YouTube finden auf dem Orientation-Kanal. Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir dann auch in der Folge dann nochmal, dass wir das Thema dann auch nochmal aufgreifen können und dann vielleicht auch im nächsten Jahr dann die Diskussionsreihe fortsetzen. Und da ist es halt ganz schön, wenn man halt diese Sachen auch nochmal so dokumentiert und dann darauf aufbauend die Diskussion fortsetzen kann.
Vielleicht nochmal zum Hintergrund, weshalb die Veranstaltung überhaupt organisiert worden ist. Thema war ja In the Name of. Und es bezieht sich eben auf unsere Selbstbezeichnung, die wir auch für Orientation im Namen benutzen. Und zwar nennen wir uns ja Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven, wobei das Asiatisch und das Deutsch großgeschrieben sind. Um nochmal klar zu machen, es ist eine Selbstbezeichnung, so wie es auch die Selbstbezeichnung Schwarz gibt, wo das S auch großgeschrieben ist. Also das ist quasi unsere Anlehnung gewesen. Und dieser Begriff ist aber auch sehr, sehr umstritten. Also sowohl das Asiatisch ist umstritten, als auch das Deutsch. Und es gibt da auch nicht jetzt irgendwie quasi so eine Community-Entscheidung, dass wir diesen Begriff jetzt irgendwie benutzen wollen, sondern es ist etwas, was Orientation sich quasi als Selbstbezeichnung gesetzt hat, um eben politisch zu agieren. Und wir wollten einfach mal eine Diskussion darum starten, weil es auch immer wieder kritisiert worden ist, dieser Begriff, weil eben auch die Kritik kam, dass bestimmte asiatisch gelesene Menschen sichtbarer sind und andere halt ausgeschlossen werden in diesem Begriff. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns halt eben auch sehr, sehr stark schon seit Anfang an, seitdem es Orientation gibt und sich das Ganze geöffnet hat, mit dem wir uns auseinandersetzen und die Frage, wie wir eben auch unseren Diversifizierungsprozess sozusagen gestalten können, um halt zu sagen, so wir versuchen diesen Begriff eben nicht nur zu benutzen, um asiatisch im Sinne von ostasiatisch, südostasiatisch weiter zu reproduzieren, sondern um halt eben auch andere Menschen mit asiatischen Bezügen sozusagen darin auch sichtbar zu machen. Und ich glaube, das sozusagen so als Einladung nur auszusprechen, von wegen so alle Leute, die sich als asiatisch irgendwie identifizieren, ist manchmal nicht ausreichend und es muss eben auch auf anderen Ebenen stattfinden und auch irgendwie bei uns im Verein sozusagen auf Strukturebene müssen wir uns irgendwie auch damit beschäftigen, so, ne? Und ich glaube, dass das auch total wichtig ist, unterschiedliche asiatische Perspektiven bei uns vertreten zu haben, weil das natürlich auch beeinflusst, welche Themen wir besprechen und was für Projekte wir durchführen und welche Lücken wir auch einfach vielleicht noch uns genauer mal angucken müssen. Und das haben wir eben auch versucht, mit dem Panel so ein bisschen zu gestalten. Also da halt eben nicht nur südostostasiatische Perspektiven vertreten zu haben, sondern es halt schon auch mehr so Cross-Community zu denken. Und wir setzen uns auch eben intern bei Orientation damit auseinander.
Ja, das war's auch schon so langsam mit unserem Rückblick von diesem Jahr. Das war jetzt super viel, aber es war noch einfach alles voll die schönen Ereignisse irgendwie, voll die spannenden Projekte, die dies Jahr entstanden sind oder fortgeführt worden sind. Was uns im Redaktionsteam interessiert hat, ist, was eure Quarantation Highlights dieses Jahr war. Sina, magst du anfangen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich waren die Highlights einfach unsere Mittagspausen und das Essen, was wir quasi immer zusammen gekocht haben. Also wir haben ja so diese Logik, dass das so ein bisschen rotiert und jede von uns im Team einmal pro Woche für das Kochen zuständig ist und wir dann gemeinsam im Büro essen. Und ich glaube, Dylan kann das bestätigen, das hat mich immer sehr glücklich gemacht.
Sina war sehr glücklich, bis Corona kam und der Lockdown. Dann war der Lockdown wieder weg, kurz. Dann war Sina wieder sehr glücklich.
Ja, was wichtig, das ist Care, das ist Fürsorge so. Das hat uns auch als Team total zusammengebracht, finde ich.
Ja, das war eines der ersten Dinge, die wir im Team besprochen haben, als wir uns dann da zusammengefunden haben.
Ja, das muss man nämlich auch nochmal sagen. Wir haben uns nämlich vorher, zum Teil kannten wir uns auch gar nicht. Wir sind quasi Anfang Januar in dieses Büro eingezogen und haben dann angefangen, miteinander zu arbeiten und mussten uns auch erstmal alle so ein bisschen kennenlernen. Und was ist besser als Essen? Denn Liebe geht durch den Magen.
Ja, und da haben wir uns drei auch gefunden.
Was war denn dein Highlight, Jen?
Ja, also natürlich sind die Mittagessen auch immer ein Highlight, vor allem, also wenn ihr gekocht habt, finde ich das natürlich also noch highlightiger. Aber ich glaube, so was ich in meinem Kopf dann doch so, es sind gar nicht so einzelne Sachen, sondern einfach nur so dieses Gefühl von Verbundenheit mit Menschen, die, also jetzt mit euch zum Beispiel, mit dem Team, aber jetzt auch mit Tui. Also die Begegnungen mit anderen Menschen, auch mit neuen Menschen, die ich jetzt kennenlernen durfte oder kennengelernt habe. Und dann halt auch so dieses Gefühl, dass wir als Team so zusammengewachsen sind. Das hatte ich jetzt gerade bei den letzten Veranstaltungen oder auch jetzt bei der Organisation der Mitgliederversammlung oder auch wenn wir zusammen Mittag essen, hatte ich irgendwie so das Gefühl, so ja, es ist irgendwie total schön, dass man dann halt auch so eine Mini-Community sozusagen aufgebaut hat und dass sich dann halt auch so diese Netzwerke, die wir geknüpft haben, jetzt auch irgendwie so festigen und verstärken, also dass sie nicht so flüchtig sind, sondern ja, das fand ich irgendwie, glaube ich, jetzt so für dieses Jahr, sind so jetzt so meine Highlights.
Ja, bei mir ist das ähnlich, also auch die Leute, die ich durch Quarantation einfach kennengelernt habe, also euch, die Leute aus dem Medienkritik-Team, die ganzen Gespräche, also auch privat mit euch beiden. Das ist halt so voll komisch, weil wir uns echt noch nie gesehen haben, außer Gian, dich habe ich einmal gesehen an einem Abend.
Kurz gesehen.
Aber ich fühle mich trotzdem so, als würde ich euch schon viel länger kennen als die paar Monate irgendwie. Und das ist voll schön. Und konkrete Veranstaltungen oder konkrete Highlights waren bei mir auf jeden Fall das Asian German Festival, weil ich das Gefühl habe, dass wir dadurch auch nochmal so mega stark zusammengewachsen sind. Ich habe so richtig viel Zusammenhalt gespürt und voll viel positive Energie und Vertrauen. Und ich habe auch solche Veranstaltungen total vermisst, also auch sowas zu organisieren. Und auch unseren Podcast hier, The Bubbly Teas. Also ich finde das voll aufregend, irgendwie mit Thea so einen Podcast zu machen und mit unserem Redaktionsteam zu überlegen, welche Themen wir ansprechen können, welche Leute wir einladen können. Ja, das ist irgendwie aufregend, dass Leute uns tatsächlich zuhören und uns auch so Feedback geben. Also das ist ja öffentlich so und daran muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen gewöhnen. Also das ist irgendwie cool. Was wir jetzt an der Stelle gern noch hinzufügen würden, sind Sprachnachrichten von weiteren Quarantation-Mitgliedern mit den eigenen Highlights.
Hallo, hier spricht Thea. Ich habe zwei ganz besondere Highlights, aber zunächst einmal bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich Quarantation gefunden habe und mich hier aktivistisch betätige. Und ja, meine beiden Highlights wären, das erste Highlight ist das Asian German Festival, was wir innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeit digital auf die Beine gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, wie viel man gemeinsam erreichen kann, wenn man ja an einem Strang zieht. Und es war ein echt wunderbares Erlebnis, die vielfältigen asiatisch-deutschen Stimmen vereint zu sehen und zu hören. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das Festival, natürlich digital, im kommenden Jahr noch größer und noch diverser wird. Mein zweites Highlight ist die Entstehung dieses Podcasts. Wir haben uns zwar innerhalb des Jahres in The Bubbly Teas umbenannt, aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Projekt, das aus den oder von den Mitgliedern von Communitation entstanden ist. Und ja, ich bin super, super froh, dass ich durch diese wirklich vielfältigen Projekte meine Kreativität, Aktivismus und Energie besser nutzen kann und bin auch sehr glücklich, dass ich dieses Jahr durch und dank Orientation auch so viele asiatisch-deutsche Leute kennengelernt habe, sei es auf Twitter, Instagram und Facebook. Leute, die echt Tolles in der Community bewirken, von denen ich viel, viel lernen kann, die ich bewundere, die ich supporte und die ich in 2021 noch mehr supporten möchte. Und deswegen schaue ich recht zuversichtlich in das Jahr 2021 und bin gespannt, was wir nächstes Jahr noch so auf die Beine stellen werden.
Hi, ich bin die Sandy und ein Highlight für mich im Jahr 2020 ist auf jeden Fall das Asian German Festival. Das ist das erste Projekt, wo ich mit unterstützt habe und ich fand die Zusammenarbeit im Team total schön und bestärkend und das ganze Festival an sich fand ich einfach super empowernd. So viel Asian Representation und so viele tolle Beiträge. Was noch ein Highlight für mich ist, ist auf jeden Fall, dass ich das Orientation-Team kennengelernt habe und hinter die Kulissen geblickt habe und einfach mitbekomme, wie viel Zeit, Engagement, Herzblut und Gedanken in diese Projekte und auch Beiträge gesteckt werden. Das finde ich einfach sehr bewundernswert und inspirierend.
Hallo, mein Name ist Victoria und ihr hört nur meine verzerrte Stimme. Was sind meine Highlights in diesem Jahr? Tatsächlich habe ich mehrere Highlights in diesem Jahr. Mein persönliches Highlight ist vor allem die Zusammenarbeit mit dem tollen Co-Orientation-Team. Ich bin sehr froh und dankbar darüber, dass ich die Mitglieder von Co-Orientation kennenlernen durfte und mich mit ihnen austauschen konnte. Unsere Online-Meetings waren wie ein safer Space für mich. Dann hätte ich noch ein weiteres Highlight, und zwar ist es das Asian German Festival, das wir innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich fand es so schön, so viele asiatisch-deutsche Gesichter zu sehen.
Meine Highlights bei Co-Orientation waren im Jahr 2020 die Einrichtung unserer neuen Geschäftsstelle im Haus Schwarzenberg, die aufgrund von Corona seltenen gemeinsamen Mittagessen mit meinen Kolleginnen Sina und Jin, unser gemeinsames Seminar zu anti-asiatischem Rassismus, das Gespräch mit dem Filmemacher Van Popo beim Asian German Festival, die Teilnahme an Diskussionspanel mit Tiger Riots bei der Asian Artist Conference, die Teilnahme an der Race Ethnicity Plays Online-Konferenz und der Moment, als die Datenerhebung für das Kooperationsprojekt Soziale Kohäsion in Krisenzeiten, die Corona-Pandemie und anti-asiatischer Rassismus in Deutschland abgeschlossen war. Und ich wusste, es hat geklappt. Wir haben den ersten Datensatz zu anti-asiatischem Rassismus in Deutschland. Bleibt gesund und solidarisch und kommt gut ins neue Jahr.
Ich glaube, es wird echt eine lange Folge, aber ich finde es auch total spannend, euch zuzuhören und über diese Themen zu reden. Und was ich jetzt noch gern ansprechen möchte, ist der Ausblick auf 2021. Also was wird uns erwarten in Bezug auf Co-Orientation? Was wird es geben? Vielleicht könnt ihr ja schon mal einen kurzen Teaser geben.
Ja, wir werden auf jeden Fall unsere Maßnahmen im Projekt Mega durchführen. Wir haben jetzt auch ein bisschen Übung darin. Selbst wenn der Lockdown länger dauert als anvisiert, können wir die dann zumindest digital durchführen und hoffen dann spätestens im Herbst dann auch wieder Präsenzveranstaltungen machen zu können. Das heißt, wir haben eigentlich noch ein Retreat geplant zu dem breiten Feld Gender. Wir haben noch einen digitalen Podcast-Workshop geplant und einen Kurzfilm-Workshop. Also ich glaube, das sind so ganz spannende Sachen. Natürlich nochmal ein Seminar. Und ansonsten steht ja auch noch die erweiterte zweite Auflage des Buchs Asiatische Deutsche an. Und wir hoffen, dass wir dann vielleicht auch einen Book-Launch machen können. Aber Ja, man muss halt schauen, wie das jetzt nochmal mit Corona so läuft. Ansonsten, was jetzt noch offen ist, ist, inwieweit und in welcher Form wir halt das Asian Film Festival Berlin dann nächstes Jahr durchführen können. Dazu kriegt ihr dann auf jeden Fall noch Infos, wenn ihr entweder auf die Seite klickt oder unseren Newsletter abonniert und natürlich über die Social Media Kanäle. Sina, hast du noch etwas zu ergänzen?
Ja, also wir haben ja auch schon für, ich glaube, September geplant, eine Veranstaltung zu machen zu den 30 Jahren, in denen sich die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda jähren. Und das werden wir vermutlich mit dem Museum Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin machen. Und ansonsten gibt es mit Sicherheit noch ganz viele Sachen, die spontan passieren werden. Aber ihr werdet auf jeden Fall, also wir werden euch darüber informieren, wie Tien schon meinte.
Ja, genau. Mir fällt jetzt auch noch ein, also die Webseite ist natürlich ein dauerhaftes Projekt bei uns. Ich glaube, da wird es dann hoffentlich jetzt auch nochmal einen Schub geben. Wir haben uns da Unterstützung geholt und sind guter Dinge, dass sich da jetzt so einiges tun wird.
Kurz noch zu, weil ja unsere Social-Media-Kanäle und unsere Homepage schon ein paar Mal erwähnt worden sind. Die ganzen Infos findet ihr auch in den Shownotes. Also wir verlinken euch unsere Social-Media-Kanäle und unsere Homepage, unser YouTube-Kanal, wie ihr uns überall findet. Was es nächstes Jahr auch noch weiterhin geben wird, ist natürlich unser Podcast. Also Thea und ich machen weiter, beziehungsweise unser Redaktionsteam und Thea und ich als Co-Host machen weiter. Und wir haben geplant, einmal im Monat eine neue Folge rauszubringen. Jetzt im Dezember sind 2 Folgen rausgekommen mit dieser Silvesterfolge. Aber wir versuchen auf jeden Fall, einmal im Monat eine neue Folge rauszubringen. Mit uns beiden als Co-Host, aber auch mit weiteren GästInnen zu verschiedenen Themen. Und wenn ihr da Themenvorschläge habt, dann schickt uns gerne eine DM an @quarantation über Twitter oder Instagram. Wir freuen uns da total. Und wir planen noch ein Buchprojekt, was ein längeres Projekt sein wird wahrscheinlich. Also seid gespannt und meldet euch gerne, wenn ihr bei uns mitmachen wollt. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich an euch beiden, Jean und Sina, für eure Zeit und dass ihr Teil der Folge seid und uns so viel über unsere Quarantation-Arbeit auch erzählt habt.
Vielen Dank, Tui, dass wir hier sein konnten, durften und so sehr ausführlich über unsere Arbeit und die Projekte sprechen konnten, an denen du ja auch beteiligt bist. Und dann wünschen wir allen, die das hören, einen guten Rutsch und hoffen, dass wir uns 2021 auch mal persönlich treffen können.
Ich schließe mich komplett allem an, was gesagt wurde. Vielen Dank und kommt gesund und fröhlich ins neue Jahr, das hoffentlich ein wenig weniger turbulent wird als 2020.
Auch ein großes Dankeschön an alle Zuhörenden von mir. Wenn ihr mögt, hört gerne mal in unsere letzte Folge rein, in der Thea und ich über Asian Representation in der Weihnachtsserie Dash und Lily reden, über unsere Verhältnisse zu Weihnachten und über unsere Namensänderung zu The Bubbly Teas. Habt alle einen guten Start ins neue Jahr 2021. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!